Jo Leute, willkommen zurück zur Sonderfolge Nummer 3, in der wir heute nur Folge 5 besprechen, offensichtlich. Folge 6 gibt es ja auch noch nicht. Kleine Planänderung für heute, weil nächste Woche, wenn Folge 6 rauskommt, habe ich keine Zeit, um aufzunehmen. Und da die letzte Folge schon so lang war, werden wir definitiv dann nicht in 3 Wochen Folge 6 und 7 zusammen aufnehmen. Das können wir, glaube ich, uns und auch euch nicht antun. Deshalb nehmen wir heute nur Folge 5 auf, dann wird die Folge auch nicht ganz so extrem lang wie letztes Mal. Das ist, glaube ich, ein bisschen angenehmer.
Genau. Ja, Folge 5 ist heute erschienen und heißt Abschiede. Und wir beginnen quasi mit den Haarfüßern. Und man merkt, also man sieht halt eben den Fremden, der Meteoritemann und
Ja.
Nori. Und man merkt schon eindeutig, dass er deutlich klarer im Kopf ist, hat auch ein aufmerksames Gesicht und scheint einige Worte zu verstehen, auch wenn er nur einzelne Wörter herausbringt.
Ja. Die unterhalten sich halt so ein bisschen über, ich glaube, so gut und böse. Man merkt halt immer noch, dass der Fremde halt nicht wirklich, ja, keinen sehr breiten Wortschatz hat, weil er halt viele Worte nicht versteht, so wie halt. Redet dann halt von Töten und so. Dann muss sie ihm immer erklären, was das heißt. Und dann sagt er halt, nicht mehr genau, wie er es sagt, aber er hält sich dann selber halt für böse, weil er ja
Ja, genau.
die Glühwürmchen getötet hat und so. Ja, genau.
Ja.
Aber ich weiß gar nicht. Es ist so ein bisschen. Es ist natürlich so wieder in, also in der in. In Harford Fashion, sage ich mal, ist die ganze Szene relativ langweilig.
Ja.
Muss
Ich muss
auch.
mir auch immer bei den Haarfurt-Szenen, wo ich mich auch immer dazu überwinden, diese nicht irgendwie zu überspringen.
Ja.
Und in der nächsten Szene wird es noch schlimmer quasi. Da wird quasi Nori gerufen und die bereitet so ein bisschen den Wagen vor und ziehen dann eben weiter. Und
Ja.
ja, dann kommt dieses merkwürdige Lied von, wie heißt die Freundin, Poppy.
Ja.
Ja. Lied war weder schön noch passend, fand ich.
Ja, es war. Ich fand es halt ein bisschen. Du hattest halt so eine. Das hab ich. Ich fand das so komisch. Weil da war eine Anspielung drin in dem Lied. Weil das ist ja im. Ich weiß nicht mehr im Refrain. Also, keine Ahnung, dieses Lied. Da war auf jeden Fall. Das hat sich auch ein paar Mal wiederholt, kam halt immer vor, not all those who wonder or wander are lost.
Ja, so
Und das ist halt
ja.
eine sehr offensichtliche Anspielung auf Gandalf's not all those who wander are lost. Aber
Ja.
halt auch, ich habe halt das Gefühl gehabt, dass das Lied nur wegen dieser Anspielung existiert hat. Keine Ahnung, ansonsten, ja.
Ja.
Und dann hast du ja diese komische Montage bekommen, wo du auf der Karte von Mittelerde siehst, wo sie in ihrer Migration hingehen. Und ich muss sagen, dass ich das hat halt wieder so Zeitfragen aufgeworfen, weil die sich halt sehr weit bewegen und du dich halt mal wieder fragen musst, wie viel Zeit sollten da jetzt schon wieder vergangen sein?
Ja,
Weil
ja.
wir wissen, also anders, es ist mir letzte Folge nämlich gar nicht eingefallen, als wir ja schon mal deswegen gesprochen haben, aber wir wissen ja durch den Meteoriten, weil der ja in allen, bei allen Geschichtssträngen vorgekommen ist, weil die den alle gesehen haben, wissen wir, dass das alles in einer Zeitlinie spielt.
Ja.
Aber diese, die Art und Weise, wie hier Zeit vergeht, macht halt einfach keinen Sinn.
Ja. Ich hoffe mal, dass das Lied keine Anspielung auf also kein Foreshadowing sein wird.
Ja.
Davor sträuben mir immer noch die Haare, aber ich glaube, es wird dazu kommen, dass das einer der Istari ist und wahrscheinlich sogar Gandalf.
Ja, so das sieht echt danach aus. Ja. Man muss auch generell sagen, das hat jetzt nichts mit der Szene zu tun. Aber okay, also zu sagen, dass es mir den Tag vermiesen würde, ist jetzt übertrieben. Aber weißt du, so wenn ich freitags schon aufstehe und dann gucke, wie lang die neue Folge ist und dann schon sehe, dass die wieder über eine Stunde geht, dann denke ich mir auch, da habe ich heute Morgen auch schon wieder das gedacht, oh Mann. Weil es
Ja.
zieht sich einfach so, es dauert so gefühlt so ewig, sich das alles anzugucken.
Ja, ich muss sagen, es gibt halt Sachen, die ich gerne gucke an der Serie, aber die
Ja.
Harfoots sind definitiv kein Part davon. Also ich finde schon, dass es spannende oder spannende Stränge gibt,
Ja.
aber Harfoots definitiv nicht, die will man immer am liebsten skippen.
Ich bin halt vor allem mal gespannt, wie sie das noch zusammenführen wollen, weil zum Beispiel Folge 4 war das ja, glaube ich, da kamen die ja gar nicht vor.
Ja.
Und um ehrlich zu sein, du hast ja auch nicht das Gefühl gehabt, dass da jetzt was gefehlt hätte. Also wenn du jetzt den kompletten Story-Arc bis jetzt rausnehmen
Ja.
würdest mit den Harfoots, dann würde der Geschichte trotzdem nichts fehlen. Also die
Und die Serie
Geschichte.
wäre dann nicht so lange.
Ja, das stimmt. Aber es ist halt wirklich, also ich meine, die müssen ja noch irgendwie eine Bewandtnis dafür einbauen, weil sonst sind die Szenen halt, also sonst ist der ganze Story-Arc mit denen halt vollkommen unnötig.
Nur um der Hobbit-Willen wurden die eingeführt, aber naja, wir werden es noch sehen.
Ja.
Was ich ganz cool fand, ist, also beim Lied hat man ja auch die Landschaften gesehen und ich fand schon, dass da gut dargestellte Landschaften waren, zum Beispiel die mit diesem Fluss und diesem kleinen Wasserfall da,
Ja.
fand ich, sah ganz cool aus.
Das stimmt, ja.
Manchmal würde ich mir hoffen, dass die Serie da einfach mit der Kamera ein bisschen länger drauf bleibt, aber dann sieht man wieder die Haarwurzel, alles Gefühl ist wieder weg.
Ja. Machen wir mal mit der nächsten Szene weiter, weil eigentlich da glaube ich nicht mehr viel zu sagen. Die nächste ist halt auch, das ist glaube ich was, was man auch in den Trailern ja auch gesehen hat. Das ist so die Szene, also, wir sind dann wieder bei dem Krater, wo ja der Typ runtergefallen ist mit seinem Meteoriten und dann sehen
Ja.
wir eine, ja, ein paar komische Gestalten, die vollkommen weiß gekleidet sind. Ich fand's halt mega verwirrend, weil du hast, ich fand dort, also ich habe es zumindest nicht erkennen können, weil ich habe das Gefühl gehabt, man konnte, die waren nicht genug zu sehen, dass ich jetzt sagen könnte, ob das jetzt Menschen oder Elben sind. Ich gehe mal davon aus, dass es Elben sind, aber keine Ahnung, ich habe die
Ja.
Ohren nicht gesehen.
Es sind auf jeden Fall sehr merkwürdige Elben, wenn es denn Elben sind.
Ja.
Jedenfalls sieht man diesen Krater da und alle sind in weiß gekleidet. Und die eine hat auch so einen Zauberstab.
Ja.
Kurze Haare, ganz kurze, helle, weiße Haare. Ja, fand ich, sah alles ein bisschen merkwürdig aus da.
Ja, die oder der eine, ich, ehrlich gesagt, ich bin mir nicht so sicher, ob es ein Mann oder eine Frau war, die dann am Krater kniet und dann da so reinguckt und dann so bedeutungsschwanger nach hinten guckt. Boah, mehr war da eigentlich auch schon gar nicht. Also, es war halt wirklich,
Ja.
du hast mal wieder eine Szene bekommen, wo du halt nicht verstehst, was da überhaupt passiert.
Ja.
Nervt mich so langsam ein bisschen in dieser Serie, muss ich sagen. Es passiert so oft einfach Sachen. Die Serie erklärt dir nicht, was Sache ist, und du verstehst es auch einfach nicht. Das ist so
Ja.
nervig.
In dem Fall schon, weil ich das Gefühl habe, dass es relativ unnötig sein wird. Aber naja, das werden wir wahrscheinlich noch in Zukunft rausfinden.
Ja.
Ein bisschen mehr hätte die Szene schon teasern können, weil so ist sie halt auch nicht wirklich interessant.
Ja.
Du fragst dich halt nicht, wer das ist, also ist dir eigentlich scheißegal, wer das ist. Weil
Ja.
du kannst damit eh nichts anfangen.
Genau.
Naja, nächste Szene. Wir sehen Ada, wie er in einem Wald ist, glaube ich, und es ist Tag und ein Ork kommt vorbei, der natürlich vollkommen vermummt ist in seinem Echsenhaut, Rüstung, was auch immer. Und der überbringt eben die Botschaft, dass der Tunnel fertiggestellt wurde.
Ja, auch so ein bisschen da. Es ist halt auch wieder so, wir sehen es ja nicht. Und deshalb frage ich mich halt, okay, wie weit wurde denn jetzt gebaut und wofür? Weil
Ja.
offensichtlich, sie haben ihn ja anscheinend nicht unbedingt gebraucht, um in die Dörfer zu kommen, weil so weit haben sie ihn ja nicht gebaut. Und dann frage ich mich, warum haben sie ihn überhaupt gebaut?
Ja.
Das ist einfach alles so komisch in dieser Serie. Jedenfalls, wir haben so ein, halt so ein, das Gespräch zwischen Ada und dem Ork, also. Ja, Ada sagt halt dem Ork, dass, also zieht halt so ein bisschen das Zeug von seinem Arm zurück, sodass es halt der Sonne ausgesetzt ist. Und dann fragt er den Ork, wie sich das anfühlt, und sagt dann, und der antwortet halt ja, dass es halt brennen würde, dass es halt wehtun würde. Und von allem, was da so gesagt wird, scheint so der Plan von Ada zu sein, die Sonne zu, ja, keine Ahnung, zu vernichten. Weißt du was ich, keine Ahnung. Irgendwie sowas in diese Richtung hat sie es angehört.
Zu Aronni hat er ja auch gemeint, dass er die Lande verändern will, aber dafür müsste er ein Gott sein. Und ich denke, da geht sein Bestreben hin. Mhm. Eigentlich fand ich die Szene noch ganz cool, weil das mit dem Arm auch relativ gut dargestellt wird.
Ja,
wie dann stimmt. So die Blase da aufwerfen, das sah schon sehr eklig aus.
Ja, das war ganz gut gemacht, ja.
Geht vielleicht alles ein bisschen schnell, aber trotzdem mochte ich die Szene per se. Ada wirkt halt eben wirklich so, ja, wie ein Bösewicht, also natürlich ein Bösewicht, aber so wie er die Orks behandelt oder so, es wirkt irgendwie lieb auf der einen Seite, aber auf der anderen Seite tötet er sie dann auch oder fügt ihnen Schmerzen hinzu.
Ja.
Ich finde ihn vom Charakter her eigentlich noch relativ cool. Zum Beispiel auch wie in der letzten Folge, wie er dem einen über den Kopf gestrichen hat und ihn dann getötet hat. Er hat schon was von der Darstellung her. Und ist auch gut gespielt, finde ich.
So. Ja, das stimmt. Ja. Nee, das stimmt auf jeden Fall. Der ist auf jeden Fall wirklich. Also Ada haben sie, auch wenn Sturlis erfunden ist, der Charakter, den haben sie an sich eigentlich ganz gut gemacht. Und ist auch einer der wenigen Charaktere dieser Serie, wo ich mich auch überhaupt noch dafür interessiere, was mit dem eigentlich los ist. Weil ja. Ich habe zwar irgendwie so wie die Serie halt bis jetzt inzwischen war, habe ich zwar das Gefühl, dass die keine zufriedenstellende Erklärung dafür liefern können, also weil der Typ ist ja anscheinend ein Elb, normaler Elb eigentlich, sieht ja so aus, was mit dem passiert ist und warum der jetzt auf der Seite der Orks steht und so. Also die Beweggründe interessieren mich schon. Ich habe nur das Gefühl, dass sie das nicht gut auflösen werden.
Ja, das kann oder sein.
Oder am Ende stirbt er einfach und wir kriegen es gar nicht mit. Das kann ich mir ehrlich gesagt auch vorstellen.
Ja.
Genau. Auf jeden Fall, es geht von da aus dann eigentlich auch direkt weiter beim Wachturm, weil dann geht es damit weiter, dass halt Bronwyn versucht, die Leute, die beim Wachturm sind, halt davon zu überzeugen, zu bleiben und zu kämpfen. Also weil sie sagt ihnen, dass die andere Möglichkeit halt wäre, sich zu unterwerfen, weil das ist ja das Angebot, das sie bekommen haben. Und zuerst sehen wir halt, dass relativ viele Leute dann davon überzeugt sind, kämpfen zu wollen. Also viele melden sich freiwillig, aber dann der eine Typ, den wir auch noch aus, also der alte Mann, der ja auch Theo angesprochen hat wegen dem Schwert, der ja auch, wo wir letzte Folge schon gemerkt haben, dass der auf der Seite von Sauron zu stehen scheint, der versucht dann oder überredet dann einen anderen Teil der Leute, halt mit ihm zu kommen und halt dem Feind die Treue zu führen.
Ja, zieht er quasi die Leute aus dem Wachturm heraus, ja, folgt mir, wir gehen jetzt darüber, wir gehen zu dem und schließen uns dem an und beim Herausgehen ruft er dann noch Theo zu, der anscheinend zögert, ja, komm mit, das ist unsere Chance, muss jetzt mitkommen, aber der bleibt in dem Wachturm.
Genau. Es wird wahrscheinlich später besser passen, aber ich einfach jetzt schon mal an. Also wir hatten dann in der Szene gab es auch so eine kurze Unterredung zwischen Bronwyn und Arondir und später halt nochmal. Und ich muss halt echt sagen, es ist mir diese Folge mal so richtig hart aufgefallen, wo ich mich gefragt habe, warum haben die, also weil das war ja so groß beworben im Vorhinein, die Romanze zwischen denen. Ich dachte, warum überhaupt? Weil du hast, also ohne Witz, wir haben davon diese ganz, also wir haben jetzt schon 5 von 8 Folgen in der Staffel gehabt und du hast davon noch nichts gesehen. Was war denn der Sinn, das so groß aufzublasen, wenn das überhaupt keine Bewandtnis hat?
Ja, die Liebe ist einfach schon verflogen. Ja, aber in den ersten Folgen haben sie das groß aufgespielt. So gemacht, als wäre das nächste große Beren und Lufien-Ding, aber
voll merkwürdig, weil vor allem hier gerade in der Folge sind sie sich eh die ganze Zeit nur am Ankeifen, also.
Ja, das stimmt.
Es ist wieder so, also keine Ahnung, vielleicht kommt da ja noch was in der Staffel hier jetzt am Ende, vielleicht so dann ganz dramatische Szene, wenn es dann noch zum Kampf kommt und so.
Ja, das wirkt aber dann sehr lame irgendwie.
Ja, deshalb. Also,
wenn sie das nicht richtig aufgebaut haben bisher.
Aber da warten wir hier schon. Also ganz ehrlich, das überrascht mich von alles überhaupt nicht mehr. Ach Gott. Genau, auf jeden Fall, also im Endeffekt ist halt einfach, also die Hälfte der Leute, die beim Wachturm waren, ist halt ungefähr ist halt abgehauen. Und ich muss auch ganz ehrlich sagen, kann denen das nicht wirklich verübeln, weil das sind ganz normale Leute, die da ja, das sind ja keine
Genau.
Soldaten oder was weiß ich was. Und ja, meine Orks sind halt schon gefährliche Gegner und da verstehe ich es. Also ich würde in der Situation, ganz ehrlich, wenn ich selber in der Situation wäre, weiß ich nicht, ob ich mich freiwillig melden würde, um diesen Turm da zu verteidigen mit den paar Leuten, die sie da haben. Also, ganz ehrlich, es erschien mir jetzt nicht als unsinnige Entscheidung, was die da getroffen haben.
Vor allem erwarten sie auch keinerlei Unterstützung von irgendwo.
Ja.
Von daher, ja, ist ziemlich aussichtslose Situation. Es sind nur Bauern oder so. Es ist jetzt kein Rohan, die Heerscharen ausrufen können und dann ein großes Heer haben oder so.
Ja.
Das sind keine Krieger und die Elben sind alle abgezogen oder ja, wurden gefangen und getötet.
Genau.
Jedenfalls ist das auch schon mit der Szene. In der nächsten sehen wir dann wieder Numenor, wie ziemlich viele Schiffe oder ein paar Schiffe beladen werden und vorbereitet werden. Diese ganze Hafenstadt, finde ich, sieht eigentlich ziemlich gut aus wieder.
Ja.
Auch diese Hektik, die da gezeigt wird und alles, hat mir gefallen.
Ja.
Und die Szene geht dann darin über, dass Isildur mit seinem Vater redet. Er will natürlich mitkommen, aber sein Vater sagt, dass es zu viele Freiwillige gibt. Und Isildur hat halt eben nichts erreicht. Er gehört nicht zur Seewacht oder so. Er hat keinen Nutzen für die Fahrt. Und
Genau.
deswegen will er ihn eben nicht mitnehmen.
Ja. Und das ist auch generell, das ist auch eine Sache, das ist mit der nächsten Szene auch so verbunden, was sich, ey, das ist so Setup, die bauen was auf und direkt in der nächsten Szene macht es schon keinen Sinn mehr,
Ja.
also wie gesagt, Elendil, wie du ja gesagt hast, sagt, dass die Hälfte der Stadt möchte auf diese Schiffe. Da muss ich auch noch dazu sagen, in dem einen Shot, wo man das gesehen hat, dachte ich so, boah, eine Riesenflotte liegt da am
Ja,
Hafen. Nachher
genau.
lernen wir, es sind fünf Schiffe, die sie
Ja.
da hinschicken wollen.
Deswegen habe ich auch eben gesagt, also am Anfang habe ich gedacht, boah, das sind richtig viele. Deswegen habe
Ja,
ich in
dachte ich
meine
halt auch.
Notizen geschrieben, viele Schiffe werden beladen. Und dann habe ich jetzt, nachdem man mehr davon erfahren hat, habe ich so gemerkt, es sind ja eh nur fünf,
Ja.
warte.
Ja, das war ein bisschen lächerlich. Aber wie gesagt, jeder, der gesagt hat, die Hälfte der Stadt will mit auf diese Schiffe und hat sich freiwillig gemeldet. Aber in der nächsten Szene, da sind wir dann wieder im Thronsaal oder wo auch
Ja.
immer, sehen wir, wie sich ein Riesenhaufen Leute, halt Farason anschreit, weil die halt sagen, ja hier, wir wollen, warum schickt ihr unsere Landsleute, um für die Elben zu
Ja,
sterben und sowas? Und
ja.
ich dachte, Alter, das macht doch keinen Sinn. Ihr könnt doch nicht sagen, dass alle dafür, also dass so viele Leute dafür sind, wenn wir direkt in der nächsten Szene sehen, dass es nicht stimmt.
Aber Damian, das ist die andere Hälfte der Stadt.
Es ist halt so unsinnig. Aber ich meine, das ist halt vor allem dafür da, weil wir sehen halt, also Eärien ist natürlich auch, sehen wir halt auch in der Szene, die ist auch sehr laut und versucht, Farason zu erreichen, schafft es natürlich nicht und dann trifft sie auf den Sohn, mit dem sie ja auch,
Ja.
die ja, keine Ahnung, die haben jetzt was am Laufen, keine Ahnung. Und dann fragt sie, warum er nicht seinen Vater überzeugen kann. Und Kevin sagt dann, nee, wenn er mit seinem Vater redet, ich weiß nicht genau, wie er es gesagt hat, irgendwie seine Ohren wären dann verschlossen oder so, hat er
Ja.
gesagt.
Die Szene habe ich allgemein auch so ein bisschen hinterfragt, der ganze Aufruhr und Farason, wie er sich dann mehr oder weniger nix macht, aber ist halt so. Als nächstes sehen wir dann nochmal Heilbrand, wie er in der Schmiede ist und eine, würde ich sagen, ziemlich schön verzierte Klinge schmiedet. Und daraufhin kommt ein Bot rein und er sagt, dass er halt eben Besuch bekommt. Und in der nächsten Szene sehen wir dann Galadriel, Miriel und Farason, wie sie sich beraten.
Genau, also die sind da halt Kriegsrat am Halten, so ein bisschen am Besprechen, wie das laufen soll. Und Miriel spricht halt dann nochmal zu Heilbrand von wegen, ja, dass er sie ja begleitet und dann als rückkehrender König dann die Südlande vereinigt. Und er ist so ein bisschen verwirrt, weil, also daraufhin lassen sie ihn auch dann mit Galadriel allein und weil das hat er, also so wie er es dann auch sagt, ja, das ist nicht, was ich, da habe ich jetzt nicht zugestimmt und das wollte ich auch gar nicht. Und ich finde es einfach so geil, wie dreist Galadriel in dieser Szene ist, wo sie dann, wo sie wirklich, also er kommt halt dann und sagt so, ja, ey, ich habe dich so oft darum gebeten, mir einfach meinen Frieden hier zu lassen. Und Galadriel kommt dann, ist dann so dreist und sagt dann so, ja, wenn man bedenkt, wie hier alles gelaufen ist, dass du ja jetzt hier schön deinen Job in der Schmiede hast und bla bla bla, könnte man ja meinen, du hättest mich ausgenutzt. Wo ich mir dachte, Alter, willst du mich verarschen? Weil wenn hier jemanden ausgenutzt hat, dann ja wohl du ihn,
Ja.
hast ihn noch nicht mal gefragt und sagst einfach, er kommt mit als rückkehrender König dahin, um Miriel davon zu überzeugen, dass wenn sie dann da ankommen, dass sie die Unterstützung der Menschen da haben. Alter, das ist einfach, ey, die bleibt einfach weiter unsympathisch. Was soll
Ja.
ich dazu mehr sagen?
Das ist der schlimmste Charakter eigentlich in der ganzen Serie fast schon.
Ja.
Und vor allem mit dem Hintergrund, dass man weiß, was wie sie eigentlich in den Büchern und so ist, ist das umso schlimmer anzusehen. Aber ja, in der Szene erfahren wir auch, glaube ich, dass nur 5 Schiffe und 500 Männer sind.
Genau. Es
Weil sie
hat.
sagt halt eben, ja, ich habe 5 Schiffe und 500 Männer, um dich zu krönen.
Ja, vor allem, das macht. Diese Aussage führt dazu, dass die Szenen davor nochmal weniger Sinn machen. Weißt du, wenn sie schon sagen, ja, ey, die Hälfte der Stadt will auf diese Schiffe und dann ja, nehmen sie 5 Schiffe und 500 Leute und. Ey,
Ja.
ganz ehrlich, ich meine. Okay, gut. Ich kann ja jetzt nicht beurteilen, wie groß die Streitmacht der Orks da wirklich ist. Und das sah ja auch nicht nach einer organisierten Armee aus, was wir da
Nee.
gesehen haben. Aber das sind also so winzige Maßstäbe. Weißt du, das ist man von Herr der Ringe auch gar nicht gewohnt, mit so kleinen Zahlen, sage ich mal, handzuhaben, wenn es um Schlachten geht.
Ja.
Fühlt sich einfach so wenig an.
Kann man schwer einschätzen, weil am Ende reisen sie ja dann damit noch weniger ab.
Ja.
Kann man auch hinterfragen, ob das überhaupt Sinn macht, mit so ein paar Leuten abzureisen. Aber ich frage mich auch ein bisschen, warum nur so wenige Schiffe, weil ich meine, Numenor, das sind ja Seefahrer. Die haben doch bestimmt
Ja.
mehr Schiffe, die
Ja.
sie entbehren können, als nur 5.
So als ob die
Und wenn
Seewache
die,
nur 5 Schiffe hätte.
ja, und dann will die Hälfte der Stadt darüber,
Ja.
hättest du zumindest mal, keine Ahnung, 10 oder so schicken können. Jetzt kommen wir wieder zu unserer Lieblingsszene oder zu unserem Lieblingsvolk, und zwar den Haarfüßen, wie sie durch so einen düsteren Wald gehen, und im Wald entdeckt Nori natürlich so große Fußabdrücke und meint dann eben, dass es von Wölfen kommen sollte.
Ja, springt das, glaube ich, so ein bisschen zu Sedok und den paar Frauen, die ihm nahelegen, dass sie doch, ja, dass sie einfach Noris Familie zurücklassen sollen,
Ja.
weil sie die halt dafür verantwortlich machen, dass die Migration anscheinend gerade nicht so gut verläuft.
Ja, genau.
Ich glaube, danach geht halt eine von den Frauen, sehen wir, wie die im Wald wie so Pilze von Bäumen sammelt und, dann kommen Nori und Poppy, rennen in sie rein, weil ich glaube, dann kommen halt also die Wölfe, deren Fußabdrücke sie vorher gesehen haben, kommen dann und wollen die dann anscheinend angreifen.
Ja.
Dazu auch, ey, diese Wölfe. Also ich fand, es ist so ein bisschen, also ich dachte halt zuerst, okay, sollen das jetzt Wölfe sein? Sollen das Waage sein?
Ja,
Oder soll das was
ja.
ganz anderes sein? Weil es sah halt einfach aus wie eine Mischung aus einem Wildschwein und einem Wolf oder einem Hund und einem Wildschwein.
Ja.
Irgendwas war sehr seltsam, diese Viecher.
Ja, ich habe mir auch aufgeschrieben, dass es keine Ahnung, ob das Waage oder eine Mischung von Ebern und Wölfen sein soll. Das sah auf jeden Fall
Ja.
sehr weird aus. Wenigstens so 5% besser als die Waagdame, die wir in der letzten Folge gesehen haben.
Das ist korrekt, ja.
Aber
Das
sah
stimmt.
trotzdem sehr merkwürdig aus.
Ja.
Und einer will dann natürlich Nori angreifen, aber der Fremde packt ihn und wirft ihn weg. Und anschließend haut er mit der einen Hand auf den Boden und eine Druckwelle schlägt alle Wölfe fort. Und danach fliehen die dann auch.
Ja, aber er verletzt sich dabei dann irgendwie den Arm, also hat irgendwie so einen ganz blauen, verbollerten Arm danach. Genau, wir sehen jetzt erstmal noch nicht, was da dann weiterkommt. Dann kommen wir nämlich zu einer meiner Lieblingsszenen in der Folge, sage ich mal. Da haben wir dann nämlich, also Elendil und, also ist irgendwie seine Soldaten am Ausbilden im Schwertkampf und Galadriel kritisiert das so ein bisschen, dann sagt er ja hier, vielleicht willst du ihnen mal ein bisschen helfen und dann sagt er, okay, hier, Leute, greift Galadriel an, wer es hinkriegt, wer sie trifft, den befördere ich zum Lieutenant.
Aber für mich war das Geilste eigentlich noch davor, wo sie sagt, wie man einen Ork tötet.
Ach so.
Relativ einfach. Einfach zustechen, drehen, herausziehen.
Ja, das stimmt. Ich dachte so, wow.
Vielen Dank. Was? Die Klinge muss an dem Körper des Feindes durchdringen, damit der stirbt. Zustechen, drehen und herausziehen.
Und ich dachte mir so vor allem so, nachdem wir gesehen haben, wie viel der eine Ork in der zweiten Folge war das, glaube ich, ausgehalten hat, wo ich mir dachte, ich glaube, so einfach ist das nicht für den. Nee, aber jedenfalls, ich fand, Alter, also okay, ein paar Shots in dieser ganzen Kampfsequenz waren gut gedreht. Ein paar, dazu muss ich sagen, weil, also diese Szene, wo die Leute gegen sie kämpfen, geht ungefähr so, weiß nicht, 2 Minuten oder so. Mhm. Ich habe einfach mal zum Spaß gezählt, wie viele Schnitte in dieser ganzen Sequenz drin waren. Und es waren, glaube ich, 6 oder 47. Also das war halt wirklich, du hast ja wirklich... Fast bei jedem Schwertstreich hast du einen Cut gehabt, sodass du den nicht durchgehen hast sehen. Ja, du hast immer, jemand hat geschlagen, Cut, und dann siehst du aus einer anderen Perspektive, wo das Schwert nach dem Schlag angekommen ist. Du siehst halt einfach mal wieder, dass die Leute hinter der Serie nicht wirklich. Es hat mich verwirrt, weil du hast in manchen von den Shots gesehen, dass sie es ja doch können, weil dann hast du mal ein paar Shots gesehen, wo du für 2-3 Sekunden gesehen hast, wie die kämpfen. Und das sah auch ganz akzeptabel aus. Dann habe ich mich immer gefragt, wie kann es denn dann sein, dass ihr das beim Rest der Sequenz nicht hinkriegt?
Ja.
Weil die Schauspieler haben es ja anscheinend hingekriegt. Oder die Stunt-Doubles, was weiß ich.
Ja.
Aber es ging ja anscheinend. Warum macht ihr es denn dann so, dass es so furchtbar aussieht?
Ja. Teilweise war der Kampf auch per se lächerlich von den... Schlägen und Streichen, die Galadriel abgezogen hat. Also hatte so seine Stärken und Schwächen. War nicht alles schlecht, meiner Meinung nach, aber sehr merkwürdig wieder geschnitten.
Da gibt es ja auch dieser eine Moment, wo sie dann mit 2 Schwertern gleichzeitig kämpfen gegen die Leute. Das ist so. Ja, es ist schon ein bisschen lächerlich, könnte man vielleicht sagen, auch gewesen. Aber jedenfalls am Endeffekt, eine Person hat es geschafft, Galadriel zu treffen, sowieso den ein bisschen was vom Arm, also vom Ärmel aufzuschneiden. Und das war halt der eine Freund von Isildur, der wird dann zum Lieutenant befördert. Und ich glaube, sonst hat es, glaube ich, keiner eingekriegt.
Genau.
Ich glaube, sonst hat sie keiner getroffen.
Und in der nächsten Szene sehen wir dann wieder Farazon mit seinem Sohn. Er versucht ihn zu überzeugen, Miriel umzustimmen, nicht Elven zu folgen. Und er sagt dann eben so, ja, mein Vater würde niemals dem Befehl einer Elbin folgen. Und er sagt dann eben, wenn alles vorüber ist, werden die Elben ihren Befehlern folgen. Und was er dann sagt, ist so ein bisschen größenwahnsinnig. Er will der König von ganz Mittelerde so ziemlich werden. Oder hört man so ein bisschen heraus und will alles unterwerfen und die ganzen Schätze und Gewinne aus Mittelerde an sich reißen.
Ja. Weil ich sagen muss, es war ein bisschen übertrieben aufgezogen, aber es ist eines der ersten Male, dass jemand, dass ein Charakter in der Serie so handelt, wie es lore-technisch passen würde, sage ich mal. Weil das fand ich an der Stelle eigentlich ganz cool.
Ja, es geht. Also, mich hat so ein bisschen gestört, dass er das auf ganz Mittelerde bezogen hat. Eigentlich hasst er ja umso mehr die Elder und will dann auch mehr oder weniger gegen sie eher in den Krieg ziehen.
Ja, stimmt. Das hat noch ein bisschen besser herauskristallisiert werden können, das stimmt.
So wirkt er halt eben einfach nur wie ein machtgieriger Mensch. Und, aber das stimmt. an sich war das in Ordnung und hat auch gepasst. Und das macht mir auch Hoffnung noch, dass um Farazone ein bisschen mehr Story kommt, was passen könnte.
Ja. Ich bin jetzt auch mal gespannt, weil ob er mit in den Krieg zieht nach Mittelerde, weil ich hätte mir sonst gedacht, weil wir wissen ja, dass Miriel mitkommt, es gibt Promobilder, auf denen sie eine Rüstung anhat, deshalb die ist auf jeden Fall dabei. Und ich dachte halt, das ist ja vielleicht sonst, es wäre halt schon ein bisschen früh, wenn sie es jetzt in der Staffel schon machen würden. Aber sonst könnte ich mir halt vorstellen, dass während Miriel in Mittelerde ist, mit den Soldaten, dass er und er halt. Wenn er noch ein Numenor ist, ist das vielleicht so umschreiben, dass er dann die Macht an sich reißt. Könnte ich mir vorstellen.
Wäre auch in Ordnung von meiner Seite aus. Jedenfalls sehen wir als nächstes dann Miriel bei ihrem Vater. Und ich finde eigentlich auch, dass die Szene auch weitestgehend Sinn macht. Charakter vom Vater könnte man auch wieder loben, weil der... Ich glaube, lore-technisch wissen wir nichts über ihn oder nicht sehr viel.
Nein, nicht viel. Ich glaube, es passt halt mit ihm eigentlich ganz gut,
genau.
Lore-technisch, dass er Numenor so wieder ein bisschen zurückändern wollte. Richtig. Und dann halt, nur dass halt dann, glaube ich, in der Lore halt da schon der Punkt war, wo Farazon die Macht übernommen hat.
Viel mehr wissen wir über ihn auch nicht. Von daher finde ich das eigentlich eine relativ gute Addition der der Serie, dass er quasi so krank ist und im Turm ist, in Anführungszeichen, und verbannt wurde. Macht mehr oder weniger Sinn. Damit kann man ganz gut leben, lore-technisch gesehen.
Ja,
in der Szene bittet er halt eben Miriel nicht zu gehen. Also sie sagt halt eben, ja, wir erfüllen endlich deinen Traum, wir werden nach Mittelerde gehen und das Bündnis mit den Elben wieder aufbauen. Und dann hat der Vater so ein bisschen Angst, dunkle Vorhersehung, dass etwas Schreckliches passiert, und bittet eben Miriel nicht zu gehen, denn dort erwartet sie eben nur Dunkelheit.
Genau. Das war eigentlich schon... Jetzt bin ich mal gespannt, was sie dann machen, also was passiert. Das ist gespannt. Es hört sich jetzt so an, als würde es mir Spaß machen, mir das anzugucken. So weit ist es dann doch nicht. Aber ich möchte sehen, sage ich mal, wie sie das umsetzen, was passiert, wenn sie erstmal in Mittelerde ankommen.
Ja, genau. Das war's dann eigentlich auch schon wieder mit Numenor an der Stelle. Jetzt sehen wir als nächstes wieder die Haarfüße, die Harfoots.
Ja, das war, glaube ich, zum Glück die letzte Szene der Haarfoots in dieser Folge.
Nori rennt begeistert zu dem fremden Meteoritemann hin und erzählt halt eben, dass alle ihn jetzt ins Herz geschlossen haben und dass sie quasi gerettet haben. Aber er ist quasi in Trance, hält seine Hand ins Wasser und drumherum gefriert es quasi und seine Hand friert ein.
Genau, also ich rede dann in einer fremden Sprache, also so stand es in den Untertiteln auf jeden Fall. Ich glaube, es war Elbisch, bin jetzt kein Experte dafür, deshalb kann ich es nicht sagen, aber es war auch so nochmal, also dahin geht auch nochmal eigentlich ein guter Hinweis, dass es halt, denke ich mal, vielleicht auch ein Zauberer ist, generell wegen der ganzen Szene. Und dass es halt wahrscheinlich auch nicht Sauron ist, weil ich bin kein Experte, aber von dem, wie sie es angehört hat, hat sich halt nicht angehört, als wäre es schwarze Sprache. Und ich nehme an, wenn das Sauron wäre, würde er, wenn er schon Elbisch spricht, in der schwarzen Sprache reden.
Ja.
Genau, und der vereist ja dann sich so den Arm und das heilt ihn ja irgendwie. Ist auch sehr seltsam gewesen generell. Ja. Aber Nori greift ihn ja so am Arm und er vereist so ihre Hand mit und er merkt es halt nicht. Und danach, keine Ahnung, Nori fällt dann halt so weg danach auf den Boden. Und danach kommt er so aus einer Trance raus und dreht sich dann zu ihr um. Und das ist so, danach kommst du das erste, also es ist diese Folge mehrmals passiert, finde ich, dass Charaktere überhaupt nicht danach gehandelt haben, was wir bis jetzt von ihnen über den Charakter wissen. Ja. Das hier ist das erste Mal, weil Nori rennt dann einfach voller Angst weg. Ja. Ich mir dachte, Alter, also der hat ganz anderes Zeug gemacht, während du da warst. Und das war jetzt zu viel.
Ja, keine Ahnung. Also, gerade ist es ja auch nichts passiert quasi. Sie sieht ja quasi, dass er in Trance ist. Da greift sie ihn an. Das war ja, sag mal, so hart es auch geht, das war ihr Bett. Dann wundert sie sich, dass er zurückgeschleudert wird oder so. Und ihr geht es immer noch gut. Ihre Hand ist nicht mehr vereist. Es ist alles heile. Und dann rennt sie einfach weg. Ja. Das habe ich auch nicht ganz verstanden. Ja. Das war so out of character wieder.
Vor allem, weil er hat ja auch nichts Schlimmes gemacht. Im Gegenteil, er hat sich ja geheilt. Ja, genau. Weißt du? Wir haben in anderen Szenen, also gerade so dann die Szene, wo er die ganzen, also ach, das war jetzt gut, das war auch irgendwie harmlos, weil er also die ganzen Glühwürmchen getötet hat, ja, oder so. Ich meine, war schon irgendwie schlimmer. Ja, ja. Also wir haben schon Schlimmeres, ja, gesehen, was, genau, er gemacht hat in der Serie. Aber jetzt auf einmal war das hat jetzt Angst gemacht. Das ist ja, das ist, also ich kann nur wiederholen, was ich eigentlich letzte Folge schon gesagt habe, dass ich finde, dass sie es, dass ich halt weiterhin beeindruckt davon bin, wie viele Szenen, wie viele Sachen in dieser Serie einfach keinen Sinn machen.
Ja.
Genau. Jedenfalls, danach kommen wir dann zu was, was der letzte Folge schon angeteased wurde, dass er Durin Elrond nach Linden begleitet hat. Das ist auch wieder so was, weißt du, mit dem, wie hier Zeit vergeht, weil es kann ja nicht viel Zeit vergangen sein in dem Ganzen, was hier passiert. Aber der Weg ist halt eigentlich viel zu weit, als dass so wenig, ja, Zeit vergangen sein könnte, dass sie schon in Linden sind. Genau, und dann sind sie da halt beim Abendessen mit Gil-galad, der eigentlich so, ja, also wir sehen Gil-galad diese Folge mal wieder und sehen mal wieder, er ist so ungefähr wirklich der einzige wirkliche Elb in dieser Serie vom Aussehen, muss ich mal, ja, wieder sagen. Der einzige, der wirklich so aussieht. Und da haben wir so ein bisschen so ein boah, schon, also das Gespräch zwischen Durin und den Elben ist ja so ein bisschen eisig, sag ich mal. Also weil, meine, sie sagen, also natürlich Gil-galad sagt ja natürlich, dass es ein freudiger Anlass ist hier, die mit der Zusammenarbeit zwischen Noldor, also den Hochelben und den Khazad, aber es fühlt sich nicht so an.
Ja, genau, also es fragt halt eben, woher diese Kraft der Zwerge kommt, auf einmal immer tiefer in den Berg einzudringen und dass die Schmieden auf einmal so stark sind, der Zwerge, und Durin das so ein bisschen als Beleidigung oder so und sagt dann, ja, er fragt sich das gleiche über die Elben, überall senden sie irgendwie Truppen hin, was ich so ein bisschen hinterfragt habe.
Ja.
Weil laut denen ist ja der Krieg vorbei, aber naja. Und ihre Städte wachsen ja, so stark. Elrond unterbricht dann halt eben, sagt halt eben, für die Zwerge vergeht die Zeit irgendwie schneller und versucht so ein bisschen die Wogen zu klettern. Und Gil-galad sagt dann eben, ein Zwerg würde sich aber nicht über eine ehrliche Frage oder würde nicht über eine ehrliche Frage erschüttert sein. Und Durin sagt dann halt eben, ja, eine ehrliche Frage an Gil-galad. Wie kommt er an diesen Tisch heran?
Genau, und dann sagt er hier, der Tisch ist so eine große Steintafel, sage ich mal. Dann sagt er, ja, das wäre eine Art von Stein, die würde man nur sehr tief im Gebirge finden. Das ist wäre eine Art von Stein, die den Zwergen heilig wäre, dass sie damit normalerweise ihre Grabmäler und so bauen würden. Gil-galad sagt natürlich, okay, das dann wäre ein Fehler und sagt, dass Durin den Tisch dann mitnehmen könnte nach Dings. Also, wenn man bedenkt, was wir später in der Folge noch sehen, ist es halt ziemlich. Also, weil ich finde das schade. Also, wir nehmen das jetzt noch nicht vorweg, aber ich sag mal so, ich finde es halt einfach so ein bisschen plump, weil ich fand, die Szene war eigentlich stark. Sowas von der Aussage dahinter. Und wir merken halt später in der Folge, dass es Unsinn ist. Und das dachte ich so, ach, was soll das denn, Leute?
Ja, ich fand das lustig.
Es war echt. Ja, es war schon lustig, aber ich dachte mir so, weißt du, das hat so ein bisschen Ernsthaftigkeit, den Zwerg. Also so zieht's halt einfach nur Durin ein bisschen durch den Kakao, finde ich, weil du den halt nicht ernst nehmen kannst danach.
Ja, es geht. Ich.
Genau, aber viel schlimmer, jetzt kommt nämlich die nächste Szene, die Szene, die mich in dieser Folge am meisten aufgeregt hat, würde ich mal behaupten, weil dann in der nächsten Szene konfrontiert Elrond dann Gil-galad, weil Elrond ganz richtigerweise der Meinung ist, dass Gil-galad irgendwelche niederen Motive hat mit den Zwergen, sag ich mal. Ja, und jetzt lernen wir halt, dass Gil-Galad über das Mithril Bescheid weiß und die Elben das wollen. Soweit macht es lore-technisch ja sogar noch Sinn. Jetzt kommt der Part, der überhaupt keinen
Ja.
Sinn macht. Nämlich, Gott, das hat mich so sehr genervt, als ich das gesehen habe heute. Weil dann erzählt er uns, warte, ich möchte kurz nochmal nachgucken, wie es hieß. Also er fragt Elrond dann nämlich, ob er schon mal die Geschichte gehört hätte, den Song der Roots of Hithaglir. Also Hithaglir ist eigentlich, es ist einfach nur der elbische Name fürs
Ja.
Nebelgebirge. Also sozusagen bei den Song über den ja über den über den über die Wurzeln des Nebelgebirges schon mal gehört hätte. Und dann hören wir eine Geschichte, die so nicht stimmt und auch gar keinen Sinn macht. Das sage ich auch gleich nochmal warum. Weil dann sagt er, dass es auf dem Nebelgebirge einen Baum gegeben hätte, in dem man vermutet, dass dort der letzte der Silmaril drin gewesen wäre. Schon mal vorweg, das ist halt einfach, es ist grober Unsinn, es stimmt halt einfach nicht, weil ganz kurz, ich will das jetzt nicht mega aufreißen, weil das wird viel zu lang dauern, aber also, meine Morgoth hatte die Silmaril, es waren mal drei, er kriegt zwischendurch einen geklaut im ersten Zeitalter, danach sind es noch zwei, die beiden, die er noch hat, kriegt er am Ende, wenn die Valar im Krieg des Zorns ihn besiegen, kriegt er die abgenommen, die Söhne von Feanor, die noch übrig sind, die beiden, ja, die Söhne von dem Typen, der die Silmaril gemacht hat, die klauen die dann, weil sie das Gefühl haben, dass sie denen zustehen. Und einer stürzt sich mit dem Silmaril in irgendeine Erdspalte und der andere schmeißt ihn ins Meer. Also keiner von beiden landet im Nebelgebirge.
Ja.
Kurz drum. Und ja, genau. Und dann wird da noch was erzählt von wegen von einem Kampf zwischen einem Elben und einem Balrog an diesem. Ich befürchte, dass dieser Balrog dann Durins Fluch sein soll.
Ja, das ist, ich habe mir auch gedacht, der sieht genauso aus wie der aus Moria.
Ja, genau, dass die da gekämpft hätten und der Balrog wollte den Baum zerstören, warum auch immer, und der Elb wollte ihn beschützen. Und dann hätte ein Blitz in den Baum eingeschlagen und das hätte dann irgendwie, weiß nicht, die Essenz der Silmaril in den
Die
Berg.
Macht von beiden irgendwie,
Ja,
keine
es hat dann
Ahnung.
irgendwie das Zeug vom Silmaril in den Berg runtergeschickt. Und so wäre dann das Mithril entstanden. Das ist so der Point dieser Geschichte und es ist halt einfach nur Unsinn. Stimmt halt
Ja,
nicht.
genau. Und Gil-galad will halt unbedingt dieses Erz haben, also das Erz des Silmaril haben. Und das war halt eben seine wahre Absicht, lernen wir dann hier daraus. Und ja, dadurch hat halt Durin die ganze Zeit eben recht gehabt.
Ja. Ich finde es halt vor allem, ich fand das so geil. Ich war so, als ich das gesehen habe heute, dachte ich so, okay, also ich wusste, ich. So von meinem Wissen, ich habe es dann nochmal auch kurz im Merille nochmal nachgelesen, dachte ich so, das kann ja nicht stimmen. Und dann habe ich aber diesen Song auch nochmal gegoogelt und habe natürlich rausgefunden, dass es den nicht gibt in der
Ja.
Lore, aber habe halt vor allem einen Artikel gefunden dann, wo jemand, ich wusste nicht, ob ich das lustig finden sollte oder ob ich mich darüber aufregen sollte. Da habe ich dann einen Artikel gefunden zu der neuesten Folge halt, wo jemand geschrieben hat, dass das ja total super wäre, dass also mit dieser Szene halt, dass sie halt an die Lore von Tolkien aus dem ersten Zeitalter connecten würden, wo ich mir dachte,
Ha.
was? Willst du mich verarschen?
Da ist gar nichts Connectes. Aber
Ja.
naja, jedem das seine.
Ja, ich finde es halt echt, es ist so traurig zu sehen, wie die sich einfach, ja, wie die einfach links und rechts alles Mögliche erfinden
Ja.
für diese Serie.
Ja.
Es ist aber gut. Ich meine, das muss ich sagen, auch wenn das Ganze natürlich einen Sinn macht, lore-technisch, erfahren wir als nächstes, warum Gil-galad ist. Also ja, klar, dass das mit den Silmaril schon Sinn genug machen würde, dass sie die deswegen das Mithril haben wollen. Ja, okay, aber wir fahren noch einen weiteren Beweggrund. Der zwar dafür sorgt, dass das irgendwo Sinn macht, aber der Beweggrund an sich macht schon, also
Ja.
der Umstand ist schon unsinnig, weil dann zeigt er nämlich Elrond den Baum, der von dieser Pest befallen ist, was weiß ich, den wir, wo wir schon in der ersten Folge oder so war das ja, glaube ich, schon, wo wir gesehen haben, wie dieses Blatt runtergefallen ist, wo diese schwarzen Wehen drauf waren. Und er sagt dann halt, ja, das ist ein Zeichen dafür, dass das Ganze, dass die Elder in Mittelerde alle schwinden würden.
Genau.
Sie alle sterben würden. Und der einzige Weg, den er sieht, um die zu retten, ist sie halt alle nochmal im Licht der Silmaril, die Elben, also dass sie genug von dem Erz bräuchten, um alle Elben in Mittelerde nochmal im Licht der Silmaril zu baden. Ja. Alles ziemlich seltsam. Ach ja, und ein Kommentar, der einfach, boah, ey, wo du wieder merkst, es macht nichts in dieser Serie Sinn, weil hier, Gil-galad sagt dann nämlich noch in dieser Szene, dass er ja gewusst hätte, dass das Böse in Mittelerde nicht besiegt wäre und dass es immer noch Armeen von Feinden in Mittelerde gibt, wo ich mir denke, ey, Alter, willst du mich verarschen? Warum schickst du dann einfach frei? Warum machst du dann so, als wäre es Frieden? Und warum schickst du alle deine Soldaten zurück nach Valinor? Was soll denn dieser Unsinn in dieser Serie?
Das war ja auch schon in der, ich glaube, ersten oder zweiten Folge angespielt worden, dass er eigentlich weiß, dass kein Frieden ist, aber er es trotzdem ausruft, weshalb auch immer, weil jetzt Frieden herrschen muss oder die das wollen. Keine Ahnung.
Ja.
Ja, Gil-galad, das finde ich auch ziemlich blöd geschrieben alles. War ja eigentlich auch ein sehr großer Elb in der Lore und diese ganze Story, also von mir aus können sie die Geschichte erzählen, aber das mit dem Licht der Elder, dass das langsam verblasst in Mittelerde und dass die dann alle sterben müssen, ohne das Licht des Silmaril, das war schon hart.
Ja, ich find's halt krass, wie sie sich alles irgendwie zurechtbiegen und es trotzdem keinen Sinn macht. Das ist halt einfach weird, weil sie, ganz ehrlich, wenn du doch schon das ganze Zeug so nach Belieben umschreibst, warum ergibt es dann trotzdem keinen Sinn, weißt du? Es stört mich einfach so hart. Was soll? Ich verstehe es einfach nicht. Keine Ahnung, was das ist.
Gerade wenn das Licht der Elder für sie quasi verblassen würde, dann würden die Elben ja auch natürlich schwächer werden. Mhm. Das merken wir auch ja teilweise bei Arwen in Herr der Ringe, wie sie halt eben immer schwächer wird, immer umtaumelt und teilweise so, so zusammenknickt. Also das spüren die ja schon. Aber anscheinend hat er dieses große Geheimnis gelüftet und er ist der Einzige, der so ziemlich weiß. Das macht alles sehr wenig Sinn. Ich finde es auch extrem schlecht geschrieben. Also storytechnisch her, selbst wenn es kein Herr der Ringe ist, finde ich, macht das wenig Sinn alles.
Ja, ich habe auch das Gefühl gehabt, dass sie so ein bisschen auf diese Szene, auf diese Story mit Arwen in den Filmen anspielen wollten. Aber, ey, Junge, das ist halt tausende von Jahren später.
Ja, genau.
Es ist wirklich einfach komisch, was in dieser Serie passiert ist.
Ja.
Ja. Ja, ja. Was willst du mehr dazu sagen? Aber ich finde, das war das Schlimmste in dieser Folge. Und, ja. Ich glaube, es geht danach wieder weiter mit Isildur, der dann zu seinen beiden Freunden kommt. Die beiden Freunde sind ja anders als er aufgenommen worden für die Expedition. Ich finde das ist einfach so, das fand ich eigentlich schon, also ich fand's lustig, aber okay, warte, ich erkläre es zuerst mal, weil er ruft er seine beiden Freunde aus der Kneipe, weil er mit ihnen reden will, sagt, er würde sich gerne entschuldigen und dann sagt er sein einer Kumpel, ja, hier, bevor du irgendwas sagst, nee, ich mach's nicht, und dann sagt er, hat er noch gar nichts gesagt, und er sagt dann so, ja, ich weiß genau, dass du jetzt nur meine neue Position als, dass du dich hier, dass du zwar gekommen bist, um dich zu entschuldigen, aber der wahre Grund ist, dass du gekommen bist, weil du meine neue Position als Lieutenant ausnutzen möchtest, damit ich dich auf die Expedition mitnehme. Und ich finde es einfach so geil, wie ich sie dann kommt und da so, ja, nee, stimmt überhaupt nicht, ich wollte mich schon entschuldigen, aber kannst du das nicht?
Ja. Ich finde, das ist auch alles immer sehr strikt in der Serie und klar nach einem Faden. Davor in der Numenor-Szene haben die ja auch, also hat er ja auch mit seinem Vater darüber gesprochen. Und die Serie weicht sehr wenig nach rechts oder links aus. Also folgt einfach nur irgendwie seinem klaren Strang, mehr oder weniger. Gibt jetzt nichts Überraschendes oder so. Genau, jedenfalls, er nimmt die Entschuldigung an, aber nur wenn er oder dafür schlägt sein Freund ihn halt eben zweimal relativ hart. Trotzdem erfüllt er ihn nicht den Wunsch, dass er ihn empfiehlt, für aufs Boot zu kommen. Und dann sehen wir dann in der nächsten Szene, wie sich einer an ein Boot schleicht und dieser jemand ist der Sohn des, also Sohn von der Pfarrersohn. Und der zerschlägt ihn in ein paar Fässer. Und eine Flüssigkeit tritt eben raus und ich glaube, dann hört er jemanden husten. Und entdeckt halt eben so Isildur, wie er sich versteckt. Und bei diesem, und dann kämpfen sie so ein bisschen. Die Laterne fällt hin und das Boot fängt Flammen. Und sie springen dann ins Meer und Isildur rettet ihm quasi dann noch das Leben. Und zwei Boote explodieren dabei.
Das ist auch sehr, das fand ich auch sehr weird, weil erstens, okay, das Schiff explodiert. Okay. Aber warum das zweite auch noch? Das, die waren jetzt auch nicht so nah aneinander, dass das eigentlich eine Folge davon hätte sein
sollen. Ja, also man hat schon gesehen, wie da so Splitter rüber geflogen sind und
echt? Ah, okay.
Ob ein anderes Boot, ich schätze mal, davon kommt das. Gut. Also das war okay. Was ich mich viel mehr frage ist, was für eine fucking Flüssigkeit haben die da gelagert, dass das scheiß Boot explodiert? Ja. Oder haben die da Benzin oder?
Ja, das fand ich auch sehr merkwürdig, weil es muss ja irgendwas Brennbares sein und keine Ahnung, ich dachte halt so...
Nicht nur was Brennbares, dass das scheiß Teil explodiert.
Ja, genau. Aber ich dachte halt so, okay, wenn es was Brennbares ist und ein Mittelalter-Setting, keine Ahnung, dann vielleicht Alkohol oder so, aber erst, aber meine, dann würde das nicht explodieren und ich hätte die Frage, warum die Alkohol mit an Bord genommen hätten. Ja, keine Ahnung, sehr seltsam auf jeden Fall. Aber noch viel seltsamer finde ich, weil also Elendil ist mit seinen Leuten dann am Pier und die ziehen dann Kämen und Isildur aus dem Wasser. Find's auch sehr seltsam, dass Elendil überhaupt nicht in Betracht zieht, dass die beiden was damit zu tun haben, weil die behaupten einfach, sie wären auf einem Fischerboot gewesen und das glaubte ihnen einfach. Noch viel seltsamer finde ich, das verstand ich, das habe ich überhaupt nicht verstanden, dass Isildur Kämen, also das, verheimlicht, dass Kämen das gewesen ist. Die beiden kennen sich ja überhaupt noch gar nicht, zumindest soweit wir wissen. Und ich dachte mir, welchen Grund hast du denn zu verheimlichen, dass der Typ die Schiffe in Brand gesteckt hat? Das hat halt überhaupt keinen Sinn gemacht.
Vor allem hätte er ja wahrscheinlich noch die anderen Schiffe in Brand gesteckt, wäre Isildur da nicht gewesen. Also, das habe ich auch nicht so ganz verstanden. Ich habe eher so gedacht, dass er versucht, ihn zu verpfeifen. Aber Elendil ist ihm, also ihm nicht wirklich glaubt. Oder, und dass dann halt eben beide irgendwie in den Kerker kommen oder so. Aber, naja.
Vor allem, es wird halt dadurch noch lächerlicher, dass ja anscheinend Elendil aufgrund dieser Heldentat seines Sohnes beschließt, ihn doch mit auf die Expedition zu nehmen.
Das habe ich auch nicht ganz verstanden. Jedenfalls sehen wir dann Pfarrersohn, wie er, glaube ich, mit Miriel redet und sagt, dass sie das Unterfangen absagen sollen, bis das Volk zustimmt, weil die Anschläge seien eben ein Zeichen, dass das Volk das nicht will. Und Galadriel ist, glaube ich, auch noch dabei und sagt halt eben, dass Halbrand bereit ist. Und Miriel sagt dann, okay, sie werden eine Entscheidung am Morgen treffen, sobald sie halt eben darüber geschlafen haben.
Genau, und Halbrand soll gucken, dass Halbrand auch auf jeden Fall dann dazu kommt. Genau, aber danach geht's erstmal wieder weiter bei den Elben. Wir haben dann ein kleines Gespräch zwischen Celebrimbor und Elrond und es geht halt wieder ums Mithril und Elrond fragt halt, ob das halt wirklich funktionieren könnte und Celebrimbor sagt dann halt ja, dass er es erforscht hätte und dass egal was man damit macht, das innere Licht der Silmaril aus dem Gestein würde nicht verschwinden und dass sie deshalb denken, dass es funktionieren könnte. Ja. Ja, ich finde es halt so ein bisschen schade, weil so auf der einen Seite ist es ja irgendwie ganz cool zu sehen, dass Celebrimbor sich dafür so sehr interessiert, weil das macht lore-technisch Sinn. Immerhin haben sie deswegen die
Ja.
Region gegründet. Aber es ist halt im Kontext da, der schwachsinnig
Ja.
ist, sage ich mal. Deshalb kann ich mich dann doch nicht so wirklich darüber
Ja.
freuen.
Gerade, was mich so ein bisschen wundert, ist, woher wussten die auf einmal, dass Mitre da ist, weil davor war es halt eben so eine Geschichte. Woher haben dieses Exemplar quasi gefunden, was Celebrimbor untersucht hat? Weil das müssen sie ja dann irgendwie aus Khazad-dûm entnommen haben, theoretisch.
Ja.
Ach, keine Ahnung.
Ja, wie gesagt, relativ wenig von dem, was in dieser Serie passiert, macht Sinn. Leider. Ist ja nicht so, als fände ich das gut. Ich muss das, glaube ich, nochmal, ich muss das, glaube ich, an der Stelle nochmal dazu sagen. Das wirkt sonst so, als würde ich mich darüber freuen.
Ja.
Aber das ist ja nicht der Fall. Ich ärgere mich ja darüber. Weil ich ja gewollt hätte, dass die Serie gut wird,
Ja.
sage ich mal so. Deshalb ärgere ich mich ja so sehr darüber, weil ich wollte ja, dass diese Serie gut wird. Wir haben halt nur, ja, weil, also du hast ja, keine Ahnung, ich weiß gar nicht mehr so, wann war denn die Folge, wo wir, die Folge, die wir aufgenommen haben, wo wir am Anfang darüber geredet haben, dass wir, glaube ich, nicht denken, dass die Serie gut wird, ist ja, glaube ich, schon aus dem März gewesen oder
Ja.
so. Also wir wissen ja schon relativ lange, dass es nicht der Fall gewesen ist, also dass die Serie wahrscheinlich so geendet hätte, so oder
Ja.
so. Aber das heißt ja nicht, dass, ja, ich wollte das nicht. Ich hatte gehofft, wir kriegen eine coole Herr der
Ja.
Ringe-Serie. Genau, also jedenfalls danach geht's dann weiter mit Galadriel, die zu Halbrand geht, um ihn dann dazu überreden. Und wir haben eigentlich so das, also es verändert sich zwar in ihrem Charakter nichts, aber wir haben so das erste Mal wirklich so, okay, Character Development ist übertrieben, aber sowas in die Richtung für Galadriel. Es passiert zum ersten Mal was mit ihrem Charakter in dieser Serie, habe ich das Gefühl. Weil, also sie redet halt auf Halbrand ein, dass er ja mitkommen müsse, bla bla bla. Er ist halt ziemlich sauer und fragt dann so, was überhaupt ihr Beweggrund wäre. Fragt dann, ja, hier mit dem Dolch, da sagt sie, dass es halt ihr Bruder wäre. Und genau, und dann sagt er so, also dass der Bruder getötet worden wäre von Sauron und seinen Schergen, nee, von seinen, sagt, von Schergen Saurons, glaube ich. Und genau, und dann sagt er, okay, also machst du das hier alles nur aus Rache? Und sie sagt ja so, nee, also nein, mache ich nicht. Aber sie kriegt es auch nicht irgendwie hin, eine zufriedenstellende Antwort zu geben, finde ich, warum sie das überhaupt
Ja.
macht.
Und Halbrand Schlussfolgerung eigentlich korrekt, dass sie es nur aus Rache macht. Vom Gespräch her fand ich das jetzt auch eher weniger stark.
Halt sehr komisch. Ich glaube, ihre Aussage ist ja im Endeffekt, dass wenn sie, dass sie nicht wüsste, was sie sonst oder wer sie
Ja.
wäre oder was sie sonst machen sollte, wenn sie das jetzt nicht machen
Ja.
würde. Also, das ist also kein richtiger Grund. Also wir haben immer noch keinen richtigen Beweggrund, warum sie überhaupt so versessen darauf ist, halt außer Rache
Ja.
für ihren Bruder.
Und am Ende erzählt sie halt ihm dann nochmal, wie alle sie hintergangen haben, beziehungsweise sie fortgeschickt haben, in dem Glauben, dass das Böse besiegt wurde. Wirkt auch so ein bisschen lächerlich.
Ja, aber ich meine, ja, aber meine, wie wir später in der Folge noch sehen, scheint es ja genug
Ja,
gewesen zu
genau.
sein, um Halbrand zu überzeugen. Sagt er noch irgendwie, ja, bist du sicher, dass du wirklich einfach hier bleiben willst und nichts erreichen möchtest? Und vor allem, jetzt kommt ja auch nochmal so zeittechnisch ein bisschen Verworrenheit rein, weil er sagt ja dann auch noch so, ja, hier, du musst ja bedenken, dass noch vor gar nicht allzu langer Zeit, was auch wieder keinen Sinn macht, die Le seine Leute noch Morgoth gedient hätten und so, und er dann ja auch noch sagt, dass bevor er auf dem Floß gelandet wäre, hätte er auch üble Taten begangen in den Südlanden, dass er gar nicht das Recht hätte, seine Leute zu vereinen.
Aber jetzt kommen wir wieder zu einem der besseren Szenen. Und zwar kommen wir jetzt wieder zu Ada
Ja.
und dem Dorf. So sehen wir
Ja.
quasi mehr oder weniger fließend, als Halbrand dann erzählt, dass seine Leute quasi Morgoth gedient haben. Sehen wir dann einmal so parallel, wie die Menschen bei den Orks eintreffen, also die Menschen von dem Dorf und dann eben niederknien. Und in der nächsten Szene sehen wir dann auch, dass der alte Mann Sauron die Treue gelobt. Und er denkt halt eben, dass Ada anscheinend Sauron ist. Und Ada ist dann halt eben so ein bisschen wütend und schmeißt ihn dann hin, sagt aber auch nichts dazu.
Ja.
Und der alte Mann sagt dann, ihr seid doch Sauron, oder nicht? Und wenn nicht, ist auch irgendwie egal, dass du es nicht bist. Dann schwören wir dir eben die Treue. Also, wenn es Sauron ist, dann hat er keinen Grund, wütend zu werden in dem Moment.
Nee, ich glaube, also ich denke auch nicht, dass Ada Sauron ist.
Aber... Nein, denke ich definitiv auch nicht. Aber wenn er es nicht ist, hat der auf jeden Fall, also steht er ja eigentlich auf jeden Fall in dem Dienst von Sauron. Oder ist ihm untertan. Ja. Von daher hat er auch keinen Grund, wütend zu sein.
Das fand ich nämlich auch. Ich dachte so, hä? Also, weil wenn er nicht mit Sauron zusammenarbeiten würde, das macht doch alles dann sonst keinen Sinn, was da passiert. Glaube ich zumindest. Vor allem, ich fand das ein bisschen lustig, weil ich habe so das Gefühl, dass so, weil der Typ ja auch dann so denkt, hör was, sie sind nicht Sauron. Da habe ich so das Gefühl, dass das sollte der, ich glaube, das sollte der Moment in der Staffel sein, wo der Zuschauer, oder wahrscheinlich auch der normale Zuschauer, der nicht so viel Ahnung hat, dann auch denken soll, oh Gott, das ist ja gar nicht Sauron. Oder das dann merkt, weißt du. Funkt halt, funktioniert halt nicht so gut, wenn man sich schon denken konnte, dass es wahrscheinlich nicht Sauron ist.
Dagegen fand ich die nächste Szene eigentlich wieder ziemlich cool. Und zwar sagt er, okay, du kannst die Treue schwören, aber er holt halt eben den Freund von Theo hervor, so einen anderen Jungen, und sagt halt eben, nur Blut kann binden. Und wirft den alten Mann dann halt eben ein Messer hin.
Wobei ich sagen muss, ich fand, was mich echt genervt hat an der Szene, ist, dass wir halt einfach nicht gesehen haben, ob er es jetzt gemacht hat oder nicht. Und ich fand das halt echt dumm, weil ich mir dachte, so, das hat doch, was ist denn, warum zeigen die uns das nicht? Weil ich.
Ja, das habe ich mich auch gefragt. Weil, an sich wäre das noch. Also die Szene wäre gut abgerundet gewesen, wenn man sieht, wie der Mann halt eben den Jungen umbringt und dann halt eben die Orks quasi so jubeln würden.
Weil, ganz ehrlich, es würde, also aus meiner Sicht, würde es eigentlich nur Sinn machen, dass sie es nicht gezeigt haben, weil er es nicht getan hat. Weil wir dann irgendwie noch eine Szene kriegen sollen, wie die Leute dann doch zur Hilfe des Wachturms eilen oder so. Aber...
Ja. Alter, das würde ja gar keinen Sinn machen, Alter. Davor würden die Orks die natürlich abschlachten, wenn das
nicht stimmt. Ja, natürlich, aber es ist halt der einzige Grund, den ich mir denken kann, warum sie es nicht zeigen. Aber es würde halt aber, was dann danach passieren sollte, sag ich mal, also es würde halt keinen Sinn machen, wenn das dann passiert. Und so, es wäre halt echt komisch, wenn es passiert wäre und sie es einfach nicht gezeigt hätten. So nach dem Motto, ja, ist offscreen passiert, hat er erst gemacht, aber ihr seht es halt nicht.
Es bestimmt kein Budget gehabt für das Blut und die Leiche.
Ja. Keine Ahnung, das ist halt wirklich unnötig gewesen, fand ich, dass sie es nicht gezeigt haben.
Was ich mir vorstellen kann, ist, dass es vielleicht etwas mit der Altersfreigabe zu tun hatte. Weil so viel ich weiß, ist die Serie ab 12 freigegeben.
Ja, aber ich meine, die Herr der Ringe Filme waren auch ab 12 und da hast du ja auch gesehen, wie Leute getötet worden sind. Also das... Ich meine, du kannst ja auch, vor allem... Die haben ja auch schon gezeigt, also ich meine, du kannst dann ja auch in der Serie ab 12 kannst du ja dann auch Leute töten, ein bisschen unblutiger machen, so wie die es ja auch mit dem Elben im Graben gemacht haben.
Ja.
Als sie dem die Kehle aufgeschnitten haben, hast du ja auch nicht wirklich viel Blut gesehen.
Ja.
Es ist ja auch okay, wenn du dann die Altersfreigabe ein bisschen runterdrücken möchtest, aber...
Ich weiß nicht, wie die Altersfreigabe, also wie die Regeln davon sind, aber kann sein, dass Hinrichtungen härter bewertet werden.
Das stimmt natürlich. Aber
ich glaube, der Kontext spielt teilweise eine Rolle. Aber keine Ahnung, warum sie es nicht gezeigt haben. Das hat mich auch ein bisschen geärgert. Aber trotzdem fand ich das wieder gut gespielt von Ada. Und er sagt halt eben eigentlich nicht viel, aber man weiß halt eigentlich trotzdem, worauf es so hinabsieht. Und es hat eben dahingegen einfach eiskalt.
Genau, auf jeden Fall. Danach geht's wieder weiter beim Wachturm und wir sehen halt so ein bisschen, wie Theo und Arondir Bogen schießen und es ist halt so ein bisschen, also Arondir will Theo halt helfen, der ist zuerst ein bisschen bockig und will sich halt nicht helfen lassen und
genau.
hinterfragt so ein bisschen die Beweggründe von Arondir, warum er überhaupt noch hier ist, um ihnen zu helfen. Weil das fand ich eigentlich, ist mal wieder einer der Dialog, der gar nicht so schlecht gemacht war, fand ich, weil er sagt ja hier, dass sie die ganze, also dass die Elben jahrelang da gewesen wären, um jeden Schritt und alles, was sie getan haben, zu belauschen und zu hinterfragen. Und Arondir sagte dann, dass das genau der Grund ist, dass er halt, dass er da bleibt, weil wenn man das so lange tut, halt die Menschen hinter diesen Taten kennenlernt und deshalb den Menschen helfen möchte. Deshalb, ich finde halt also Adar, Arondir, Elendil vielleicht noch, das sind so die wenigen Charaktere dieser Serie, die vom Acting wirklich noch passen, finde ich.
Ja.
Für das, was sie sein sollen.
Ich finde teilweise noch Durin relativ gut gemacht.
Ach stimmt, ja genau, Durin. Durin auch, ja.
Der hat auch seinen Charme. Theo sagt halt eben, jedenfalls in der Szene halt eben so, dass die Hälfte der Leute gegangen sind und dass er deswegen relativ wenig Hoffnung sieht und dann kommt so wie da das Glas ist halb voll, beziehungsweise Leerszene. Arondir sagt halt eben, die Hälfte ist aber auch geblieben und du auch. Aber trotzdem war das noch teilweise, also allgemein die Szene um Arondir herum noch ganz gut. Als nächstes sagt dann Theo aus dem Nichts mehr oder weniger heraus, dass er ihm etwas zeigen muss und dann sieht man halt eben, wie er den Stumpf der Klinge an Arondir zeigt.
Genau. Und dann, ja, wurde es wieder ein bisschen lächerlich, fand ich, weil Arondir sagt dann, das habe ich schon mal irgendwo gesehen, und dann gehen sie zu einer Stelle des Wachsturms und entfernen da Lianen und dann sehen wir eine Statue oder irgendwie oder so eine Bildhauerei, wo halt, keine Ahnung, man konnte es so schlecht erkennen, irgendjemand abgebildet war mit diesem Schwert und halt jemanden tötet, jemanden in den Bauch sticht. Und ich fand das halt, was mich da auch mal wieder so genervt hat, war das so, du kriegst ja auch keinen Kontext durch die Serie, du weißt absolut nicht, was das darstellen soll.
Ja.
Mir ist auch ehrlich gesagt nicht wirklich eingefallen, was es sein könnte, weil ich dachte halt, okay, das soll ja bestimmt Sauron oder Morgoth darstellen, aber wer soll denn der Typ sein, den er tötet?
Ja.
Also, keine Ahnung, so auf dem Level, auf dem sich die Serie befindet, befürchte ich, dass es am Ende eine Darstellung ist von Sauron, der Finrod Felagund, also Galadriels Bruder, tötet. Ja. Ich glaube es zwar nicht wirklich, weil es eigentlich gar keinen Sinn machen würde, aber ja, also mir ist jetzt lore-technisch nichts eingefallen, was es sein soll, weil es ja dieses Schwert auch nicht gibt in der Lore. Aber das ärgert mich halt wieder so einfach, weil ohne Witz, wenn es ja jetzt wenigstens noch was wäre, was verankert wäre in der Lore, wo du dir sagen könntest, okay, der aufmerksame Zuschauer könnte sich ja vielleicht denken, worum es geht. Aber nee, kannst du dir ja nicht. Du weißt nicht, was es sein soll und die sagen es dir ja auch wieder nicht. Ja.
Noch viel schlimmer fand ich dann die nächste Szene, wo dann wieder drumherum gesprochen wird. Also so ziemlich, was du auch gesagt hast. Von jemand irgendwie, das ist irgendwie ein Schlüssel, aber er weiß nicht wovon und der Feind will es auf jeden Fall haben, also Schlüssel für den Erfolg des Feindes irgendwie. Dann sieht man halt eben über die Mauer hinweg so die Streitmacht der Orks mit den ganzen vielen Fackeln und so in der Nacht und Brondwyn sagt halt eben, dass die Menschen hier anscheinend für die Dunkelheit bestimmt sind und sie werden es immer sein. Und deswegen will sie sich jetzt auf einmal doch unterwerfen.
Genau, sie will jetzt doch aufgeben, denkt, dass sie keine Chance haben. Aber dann sieht man halt, dass die Orks schon auf dem Weg sind. Also dass es halt anscheinend zu spät wahrscheinlich jetzt für den Sinneswandel noch ist.
Ja.
Aber die ganze Szene, wo er dann sagt, dieses Schwert muss das Schlüssel für Adars Plan sein, Adars Plan scheint ja irgendwie zu sein, was mit der Sonne zu machen, dass... Da erscheinen in meinem Kopf einfach nur sehr große Fragezeichen, weil ich mir denke, so, wie hängt das alles, also erstens mal, wie hängt das miteinander zusammen?
Ja.
Und wie wollen die daraus was zusammenzimmern, was Sinn ergibt?
Ja.
keine Ahnung, ich...
Wenigstens würde das auch teilweise das Gespräch mit dem Ork am Anfang begründen, wo er quasi die Haut hinunterzieht und sagt, ja, das schmerzt.
Ja. Ich hatte ja ehrlich gesagt schon kurz befürchtet, dass sie die Behauptung aufstellen würden, dass es sich bei dem Schwert um eine Morgul-Klinge handeln würden. Ja. Einfach nur, um wieder irgendwas reinzuwerfen, was die Leute schon mal gehört haben. Ja. Wo ich, weil ich dachte schon, also haben es ja nicht gemacht, aber weil es könnte auch gar nicht stimmen, weil die Morgul-Klingen sind ja das erste Mal im Hexenkönigreich von Angmar geschmiedet worden. Dass es bis dato und dass es auch noch für einige Zeit nicht geben wird, sage ich mal. Also würde das auch gar keinen Sinn machen. Der Sinn dieses Schwertes ist noch sehr fragwürdig, würde ich sagen.
Jedenfalls sehen wir dann in der nächsten Szene, wie dann die Orks in einer langen Schlange weiterziehen. Und die Szene, also fand ich eigentlich ganz cool, vermutlich weil nichts gesagt wird. Also tatsächlich war da so ein paar Herr der Ringe-Vibes für mich vorhanden. Das war so ein episches Lied im Hintergrund. Musik war da ziemlich gut und ja, man sieht halt eben, wie die Orks langsam auf diesen Wachturm zumarschieren.
Ja, du hast halt die Musik war in der Szene wirklich gut. Das stimmt, ja doch sehr, sehr an Herr der Ringe erinnert. Ja. Und du hast ja auch die Orks sowieso, die habe ich ja letztes Mal auch schon gesagt, die sind auch wirklich, die sehen auch wirklich gut aus als Orks. Und dann haben die ja wieder hier ihre Kriegsschreie gemacht, wie man das ja auch so ein bisschen kennt aus den Filmen. Ja. Das war einfach ein Moment, das ist das Level, sage ich mal, das die ganze Serie haben müsste.
Ja, auf jeden Fall.
Vom Feeling. Also genau. Jetzt generell vom Feeling her. Um sich wirklich nach Herr der Ringe anzufühlen, müsste die ganze Serie auf diesem Level sein, was sie ja nicht hinkriegt.
Leider dauert die auch nur so 10, 20 Sekunden, keine Ahnung, wie lange das ist, und dann ist es auch schon vorbei. Als nächstes sehen wir dann auch wieder Durin und Elrond. Und Elrond sagt halt eben zu Durin, du hast es erfunden mit dem Tisch. Und Durin sagt dann halt einfach nur, ja, dieser wollte schon seit längerer Zeit einen neuen Tisch. Und ich denke, das ist das, was du vorhin gemeint hast, mit lächerlich. Ich fand das tatsächlich noch relativ lustig von Durin, weil er so aus dem Nichts heraus quasi irgendwas erfunden hat und dann am Ende den blöden Tisch da bekommt.
Ich fand's nicht lächerlich, also ich musste auch schmunzeln in dem Moment, wo ich es gesehen habe. Es war schon lustig. Ich find's halt nur schade, weil ich fand halt die Szene, der Dialog über dieses Gestein und es war halt gut geschrieben, es war eine starke Szene, fand ich. Und es hat auch halt einfach so gut in diese eisige Situation zwischen den Elben und den Zwergen gepasst. Da ich es halt einfach schade finde, dass es halt einfach erfunden war, weil du den Leute schlafen wolltest.
Ja.
Das fand
ich halt schade. Ich finde, das mindert die Szene davor nicht ab, weil die Feindschaft oder diese Eisigkeit war ja davor immer noch da. Und er findet quasi irgendwas, was völliger Quatsch ist, aber der Elb geht trotzdem auf seine Wünsche ein und auf seine Ansichtsweise. Deswegen finde ich, hat die nichts an Gewicht verloren und im Nachhinein mit dieser Auflösung fand ich das trotzdem in gewisser Weise passend.
Ja, wie gesagt, ich fand es jetzt auch nicht unbedingt schlimm.
Ja.
Also es funktioniert ja so immer
noch. Ja.
So. Jedenfalls Durin und Elrond haben dann halt ein Gespräch und kommen dann doch wieder auf das Mithril zu sprechen. Achso, das hatten wir auch gar nicht erwähnt, weil also Elrond war halt die ganze, also Gil-Galad wollte ja die ganze Zeit von Elrond wissen, ob sie das Mithril wirklich gefunden haben und Elrond war ja so versessen darauf. Also auf seinen Eid zu Durin, fand ich auch ganz gut, dass er das dann nicht verraten hat, dass ihm der Eid dann wichtiger war zu seinem Freund. Und dann gesteht er halt Durin, dass die Elben einfach hinter dem Mithril her sind. Und er sagt ihm auch, warum. Und ich muss halt sagen, dass ich das ein bisschen seltsam finde, dass Durin dann anscheinend direkt darauf eingeht, also den Elben helfen zu wollen, das Mithril zu bekommen. Weil ich finde, erstens macht es auch, finde ich, wieder aus einer Lore-Perspektive keinen Sinn, dass ein Zwerg so bereitwillig sowas Wertvolles einfach abtreten würde. Aber es passt irgendwie, finde ich, auch nicht so wirklich zu Durins Charakter, was wir bis jetzt gesehen haben, dass er das so bereitwillig einfach aufgeben würde, um den Elben zu helfen.
Leider ist das in der ganzen Serie so ein bisschen auch schon der Fall gewesen, dass er sich sehr leicht umstimmen lässt. Siehe ja am Anfang
Ja.
dieses Ritual, wo eigentlich Elrond verbannt werden sollte und auf einmal ist er dann trotzdem der Freund.
Ja.
Zwerge sind stur und an gewissen Stellen sieht man das auch, aber es wird nicht konsequent quasi durchgehalten. Das ist ein
Ja.
bisschen schade.
Ja. Deshalb, ich frage mich halt, wo das hingehen soll,
Ja.
weil ich meine, offensichtlich wissen wir, dass die Elder nicht schwinden werden aus Mittelerde. Und aber es wäre halt auch wirklich komisch, wenn wir jetzt dann irgendwie in der Serie sehen würden, wie die Zwerge einfach haufenweise dann das Mithril an die Elben abtreten
Ja.
würden.
Naja, das macht.
Ich frag mich halt, wo das hingehen soll.
Ohne Gegenleistung macht das definitiv keinen Sinn. Ich meine, Elben hatte natürlich auch
Ja.
Mithril, aber.
Also ich meine, Durin sagt ja auch noch, okay, dass sie seinen Vater erstmal davon überzeugen müssen.
Genau.
Ich kann mir halt vorstellen, dass das dann vielleicht der Punkt ist, wo sie dann auf harte Gegenwehr stoßen, dass sein Vater dann nicht dazu bereit
Ja.
ist, weil sein Vater war ja auch schon sowieso so misstrauisch gegenüber den Elben, dass der dann wahrscheinlich, nehme ich mal an, auch nicht dazu bereit ist,
Ja.
denen zu helfen. Kann ich mir gut
Ja.
vorstellen.
Dann endet die Szene auch hier. Tatsächlich finde ich, dass die Freundschaft zwischen Durin und Elrond noch keine gut geschrieben ist, meiner Meinung nach.
Nee.
Die hat so ein paar Witze dazwischen. Zum Beispiel sagt Elrond am Ende auch nochmal, ja, erzähl dieser, dass der Tisch von mir eigentlich kommt.
Ja.
Oder auch zum Beispiel, als Durin gesehen hat, dass Elrond irgendwas sagen will, da sagt er irgendwie, genug von der Wachtelsoße, gib mir das Fleisch und gib es mir roh. Also sag mir jetzt, was
Ja.
Sache ist. Den Satz fand ich
Ja.
auch noch relativ lustig. Also.
Muss aber auch sagen, ich finde die Freundschaft zwischen den beiden auch generell nicht so gut geschrieben, weil du hast halt nicht wirklich. Ich finde, das vermittelt dir nicht wirklich das Bild von der Freundschaft, weil du hast halt einfach, du hast halt Elrond, der halt die ganze Zeit, ja, macht, was er will und
Ja.
irgendwie damit davonkommt, weil Durin halt einfach die ganze Zeit es einfach akzeptiert.
Ja, das stimmt
Ist
schon,
halt.
aber ich finde zumindest die Dialoge witzig geschrieben, darauf wollte ich eigentlich hinaus. Und die
Ja.
Dialoge sind auch oftmals eine der besseren in der Serie, sagen wir es so.
Ja, stimmt. Ich meinte das jetzt auch nicht bezogen auf die Dialoge, sondern generell, also wie
Ja.
von der Show her, jetzt einfach vom Writing her, die
Das stimmt.
Beziehung zwischen den beiden geschrieben ist,
Genau.
dass das einfach für mich nicht so wirklich passt.
Genau, das haben wir ja auch davor schon ein bisschen angemeckert, dass der Zwerg eigentlich nicht so stur ist, zum Beispiel.
Ja.
Immer nachgibt. Das stimmt, ja.
So, damit kommen wir jetzt sogar schon zur, das heißt schon, ich glaube, wir sind schon wieder ein bisschen länger dran, aber wir kommen zur letzten Szene der Folge. Also wir sehen nochmal Numenor und dann haben wir natürlich die große Szene mit dem Aufbruch, wo wir auch sehen, dass Halbrand sich dazu entschieden mitzukommen, wieder in Rüstung
Ja.
mit Galadriel da ist und oh, Alter, die Rüstung der Numenorer, haben die scheußlich ausgesehen, ganz ehrlich.
Ja, die sind nur draufgezeichnet aus irgendwie, ich weiß ja auch nicht.
Ja, das war also mit das Ganze mit diesem komischen Schuppenpanzer-Look und dann aber diesen Helm, der aussah wie die von den Reitern von Rohan mit diesem Rossharnisch,
Ja,
das
ja.
sah. Boah, das sah wirklich nicht gut
Also,
aus.
ich fand,
Und.
der Helm ging noch. Wenn man den Helm für sich nimmt, dann geht der noch. Außerdem vielleicht diese Rosshaare.
Ja.
Aber der Brustpanzer und so, das sah irgendwie sehr billig aus.
Aber ich finde, dieser Look passt halt einfach nicht zu dem, was Numenor sein soll. Aber ganz ehrlich, ich fand das auch, ich fand es auch irgendwie lustig, weil ich habe diese ganzen Soldaten gesehen und dachte schon so, oh Gott, sieht so furchtbar aus. Und dann siehst du Elendil und siehst, wie die Rüstungen der Kommandanten aussehen.
Ich
mit diesen komischen roten
ja,
Flügeln am Helm.
Die roten Flügel sahen echt lächerlich aus.
Und dann dachte ich so, oh Gott, das sieht ja noch schlimmer aus.
Ja.
Ich finde es halt wild, weil du siehst ja dann danach Galadriel, so diesen Look kennt man ja auch aus den Trailern schon, wie sie dann in ihrer Rüstung auftritt.
Ja.
Und ich dachte mir so, Alter, die hat die einzige Rüstung an, die aussieht, als wäre sie aus Numenor.
Ja. Wobei ist das, was mir in der Szene aufgefallen ist, war das eigentlich Fëanors Zeichen auf Galadriels Rüstung vorne drauf, also dieser Stern.
Könnte gut sein, ja.
Weil eigentlich hasst Galadriel ja Fëanor. Und der hat ja, kontinuierlich gegen ihn gearbeitet.
Ja, aber wäre jetzt, wenn die Serie das ignorieren würde, ganz ehrlich, wäre jetzt nicht sehr weit oben auf der Liste der Lorebrüche, sage ich mal.
Ja, aber ich meine, das ist wieder so unnötig und macht halt keinen Sinn von der Lore und keine Ahnung, packen einfach diesen Stern da drauf, aber naja.
Ja.
Es hat kein Gewicht für die Serie, das stimmt, ja.
Ich finde es halt ehrlich gesagt ganz lustig, als ich das gesehen habe, muss ich so daran denken, als ich die ersten Bilder von Galadriel gesehen habe, weiß ich noch, dass mein größter Kritikpunkt war, dass ich gesagt habe, ihre Rüstung sieht nicht aus, als wäre das eine Elbenrüstung, sondern das sieht so aus, als wäre das eine Rüstung, die die Leute von Numenor tragen sollten. Und jetzt sehen wir sogar, dass die Rüstung aus Numenor ist, aber sie ist irgendwie, aber das ist halt so wild, dass sie die einzige, also, weil der Look der Rüstung passt halt wirklich, finde ich, noch dazu, also der ist so ein bisschen, er erinnert ein bisschen an das, was wir in den Filmen gesehen haben, in der Anfangssequenz von Die Gefährten, aber es ist halt auch nicht ganz, also es ist halt keine pure Kopie, sodass man auch sagen kann, es ist ein bisschen was Eigenes. Und das ist so der Stil, den ich eigentlich erwartet hatte für Numenor. Und dann hast du diesen komischen Look, den die Soldaten aber für ihre Rüstung bekommen haben, der einfach so dumm aussieht.
Ja, das stimmt. Das sah auch nicht gut aus.
Also, ganz ehrlich, für das Geld, das in diese Serie wieder geflossen ist, kann ich mal wieder nur sagen. warum sieht das so aus? Die müssen doch, ganz ehrlich, also weil ich finde es halt vor allem wild, weil wir haben ja von anderen Sachen in der Serie schon gesehen, dass die Kostümdesigner ja was können. Aber es ist halt echt ein richtiges Auf und Ab mit dem, was die da teilweise so leisten. Wie mit allem anderen in der Serie auch, aber schon wild, finde ich.
Genau, aber das war dann auch schon die letzte Szene. Elendil verkündet halt eben, dass sie jetzt in See stechen werden und nach Ost segeln werden Richtung Mittelerde. Und genau. Ja, das war es auch schon mit einer weiteren Folge. Mit mal wieder einigen vielen Schwächen und ein paar wenigen Stärken.
Ja. Also wir können ja eigentlich nochmal so bewerten, finde ich, wie wir die letzten paar Folgen auch gemacht haben. Ich würde einfach mal anfangen und würde halt sagen, dass ich wieder finde, also ich lasse es einfach bei 1 von 10, weil es wird ja nicht besser. Es sinkt ehrlich, also wir sind im Keller angekommen, sage ich mal, was dieses Thema angeht, und es wird halt auch nicht besser. Und als Fantasy, ich muss sagen, ich fand die Folge hier wieder schwächer als zum Beispiel Folge 4. Weil wir hatten wieder, also allein alle Szenen mit den Harfoots, die bis jetzt halt einfach noch keine Bewandtnis haben für den Rest der Serie, ziehen die Folge wieder unnötig in die Länge. Du hast ein paar andere Szenen, die du eigentlich, zum Beispiel die Szene zwischen Isildur und seinen Freunden, wo es nichts an der Folge verändern würde, wenn du die einfach weglassen würdest. Es zieht sich halt einfach teilweise. Es ist wieder sehr wie, also es ist, die Folge geht über eine Stunde und es passiert wieder sehr wenig in dieser Stunde.
Und es passiert nur unnützes Zeug und es dreht sich alles irgendwie im Kreis und man weiß eigentlich schon, was passieren wird. Das stört mich halt auch extrem.
Ja, deshalb würde ich so als generelle Fantasy die Folge vielleicht eher wieder als 4 oder 5 von 10, würde ich vielleicht sagen, weil also 4 erscheint mir ein bisschen niedrig, weil die dann doch schon ihre Momente hatte, die Folge. Das war aber eigentlich zu wenig.
Also, als Herr der Ringe-Serie kann ich mich nur jetzt anschließen. Ich habe davor noch gesagt, immer 2 bis 3 kriegt sie von mir, weil ein paar Sachen drin sind. Aber nach der Sache von mit dem Balrog und dem Baum und dem Mithril und das Licht der Elben verblasst und sie sterben langsam in Mittelerde. Ich glaube, da bleibt jetzt wenig übrig und ich habe gar keine Wahl, als jetzt einen Punkt zu geben von 10.
Ja.
Das kann ich nicht mehr verteidigen, die 2 bis 3. Als allgemeine Fantasy-Serie, wie schon gesagt, Harfords relativ schwach. Hatte meiner Meinung nach auch weniger starke Szenen wie Folge 3 und 4. Aber als einer der stärkeren Momente möchte ich wieder diesen Zug der Orks hervorheben und Ada allgemein, der mir doch ganz gut gefallen hat, auch in der Folge, auch wenn man nicht sehr viel von ihm gesehen hat. Ich habe das letzte Mal, glaube ich, 6,5 bis 7 maximal gegeben. Ich denke, das muss ich jetzt auch ein bisschen runterstufen, weil die Folge ein bisschen mehr, also langsamer war und ein paar Sachen mehr hochgestoßen sind, wie zum Beispiel Elendil, ein paar Szenen und so. Deswegen denke ich, gebe ich jetzt 5 Punkte.
Ich muss halt sagen, ich bin halt an dem Punkt, frage ich mich halt wirklich, also wir haben jetzt noch 3 Folgen in dieser Staffel übrig und ich habe, also ganz ehrlich, ich glaube, ich habe schon lange keine Serie mehr gesehen, wo über so viel Laufzeit so wenig passiert ist.
Und an der Stelle müssen wir ja auch mal wieder unsere Hoffnungen in der letzten Folge hervorheben. Ich glaube, du hast ja gesagt, dass du, gut, das hat sich damals noch auf Folge 5 und 6 bezogen, dass du eine größere Schlacht hoffst. Ich habe ja gesagt, ich will auf jeden Fall bessere Dialoge und ein bisschen zeigen, sollen sie zeigen, woher das Geld ging. Jedenfalls ging es nicht in die Rüstung, das wissen wir jetzt. Action haben wir auch nicht mehr, das war auch so ein Punkt, den ich wollte. Haben wir auch nicht gesehen. Ich frage mich immer noch, was sie so als Staffelfinale nehmen, weil es scheint so, als würde der Kampf zwischen den Orks und den Südländern schon in der nächsten Folge vielleicht passieren. Und dann haben wir immer noch 2 Folgen. Ob dann irgendwie in der 7. Folge Numenor dazukommt oder so, weiß man nicht.
Ja, das könnte ich mir ganz gut vorstellen. Das ist halt, dass du in der nächsten Folge halt vielleicht den Anfang des Angriffs hast und dann Folge 7 dann die Numenorer zu Hilfe kommen.
Ja.
Aber wenn du das, es ist halt, ich frage mich halt, weil es wäre halt komisch, wenn das alles schon nächste Folge passieren würde, weil dann würde ich mich wirklich fragen,
was in den letzten beiden Folgen machen wollen
mit der Staffel. Aber das Problem ist, wenn die das so machen würden, dass du dieses Event auf 2 Folgen streckst, dann würde das halt wieder dafür sprechen, dass Folge 6 wahrscheinlich wieder nicht viel passieren wird.
Die Befürchtung habe ich halt leider auch, dass jetzt nur noch ganz wenig passiert, dass immer mehr die Harfords gezeigt werden, weil bei Bronwyn und sehe ich nicht mehr viel Potenzial. Wahrscheinlich werden wir auch ein bisschen mehr Durin und Elrond sehen, weil weil das können sie halt eben noch ausschlachten vor dem eigentlichen Finale, beziehungsweise den Kampf gegen Orks Südländer. Ja. Aber vielleicht sehen wir auch 2 Staffelfinale mehr oder weniger, dass in der nächsten Folge bereits die Schlacht kommt und dann in 8 nochmal irgendwas passiert, was aber sehr merkwürdig wäre, wenn sie auf einmal solch eine Fahrt aufnehmen würde, die Serie.
Eigentlich müssen wir in der Staffel noch irgendwie was mitbekommen, wer diese Leute in den weißen Gewändern waren.
Uff, das befürchte ich nicht mal. Ich glaube, das holen sie mit in die 2. Staffel.
Wäre richtig anstrengend, ey. Aber es kann gut sein,
ne? Aber dann würden sie ja jetzt in der 6., 7., 8. Folge nochmal komplett was Neues aufbauen. Also das fände ich auch merkwürdig.
Ja, stimmt schon.
Aber kann natürlich sein. Bei der Serie weiß man nie, was passiert.
Ja.
Ich denke, über unsere Hoffnungen für die nächste Folge brauchen wir jetzt nicht mehr großartig zu reden. Die sind mehr oder weniger gleich geblieben.
Ja, würde ich schon sagen, ja. Weil es hat sich ja nicht erfüllt bis jetzt.
Damit können wir auch eigentlich schon diese Episode wieder abschließen.
Genau. Also wir werden dann höchstwahrscheinlich, weil nächste Woche ist ja die Zeit nicht da, nehme ich mal an, dass wir dann übernächste Woche wieder für Folge 6 und 7 aufnehmen und dann wahrscheinlich abschließend dann noch einmal für Folge 8.
Genau, und ich denke, bei Folge 8 können wir die ganze Serie noch mal so ein bisschen Revue passieren lassen.
Ja.
Sobald wir mehr oder weniger alles wissen. Ich glaube, die 2. Staffel wurde ja auch schon bestätigt, dass eine kommen wird.
Ja, ich glaube, die befindet sich jetzt, glaube ich, gerade in der Pre-Production, die 2. Staffel.
Ja. Ich glaube, da hätten sie vielleicht noch ein bisschen mehr Feedback reinholen sollen.
Ja.
Wobei, ich weiß nicht, wie sie das noch großartig rumreißen können, was sie jetzt angefangen haben, was sie jetzt aufgemacht haben.
Vor allem so, wie das bis jetzt war, das, keine Ahnung, das... Schlimmer geht immer. Also das mit dem Mithril, diese Folge, fand ich schon beeindruckend fast.
Ja, das war hart.
Ja.
Ja, das muss ich zugeben, das war sehr hart.
Und das kann noch schlimmer werden. Da kann noch mehr kommen in den nächsten Folgen. Wir werden sehen, aber...
Bin ich gespannt.
Genau, ich glaube, wir haben doch auch jetzt wieder ein bisschen länger wieder gebraucht, als wir eigentlich vorhatten. Bevor wir hier noch euch weiter die Ohren abkauen, würde ich sagen, dass wir hier mal einen Cut setzen und dann uns beim nächsten Mal wiedersehen, wenn wir dann wahrscheinlich über Folge 6 und 7 reden.
Genau. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
Bis zum nächsten Mal.